Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
Schick uns deine Fragen an heißerpodcast@gmail.com. Viel Spaß!
Uns hat eine Hörerin geschrieben und zwar hat sie Reizdarm. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal im Podcast darüber gesprochen, dass Jan das auch jahrelang selber hatte. Deswegen würde ich sagen, ist die Frage hier perfekt aufgehoben und wir beschäftigen uns heute in der Folge mal damit. Also es geht um Reizdarm. Es geht darum, ist er wirklich unheilbar? Um Blähungen, wie man die los wird und wie gefährlich Durchfall ist. Es mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend wirken, aber es ist so, dass es unterschiedliche Formen von Reizdarm gibt. Also bei manchen Leuten ist das so, dass die eher Durchfall haben. Bei anderen Leuten hingegen ist es so, dass sie starke Blähungen haben. Es gibt aber auch das Symptom der Verstopfung. Genau. Aber bevor wir starten, letzte Woche ist ausgefallen, weil wir beide angeschlagen waren. Aber wir sind jetzt wieder topfit zurück und starten direkt ins Thema rein. Und zwar, es wird ja immer wieder behauptet, dass Reizdarm unheilbar sei. Mhm. Stimmt das?
Sehr gute Frage. Ich habe das auch leider viel zu oft gehört, dass Reizdarm unheilbar ist. Und zwar ganz kurze Story. Nachdem ich 5 unterschiedliche Ärzte und Ärztinnen besucht habe, bin ich in Karlsruhe bei einer Koryphäe gelandet der Gastroenterologie. Und diese Koryphäe hat sich, glaube ich, ganze 2 Minuten Zeit genommen für mich. Kam reingerannt, also fast schon so reingestürmt ins Zimmer. Ich habe dann von meinen Problemen geschildert, war zu dem Zeitpunkt auch wirklich aufgelöst, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und dieser Person, es war ein Mann, diesem Mann ist dann nichts anderes eingefallen, als zu sagen, ja, Herr Rein, Sie haben Reizdarm, das sieht man ganz klar in Ihrer Symptomatik. Und da hat er mir so hektisch einen Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, damit müssen Sie jetzt leben, da kann man leider nichts machen. So, und dann stand ich da und dachte, das kann ja irgendwie nicht sein. Und habe den Flyer weggeschmissen, als ich rausgegangen bin und dachte mir, nein, ich werde mich damit jetzt beschäftigen. So, und deshalb, wie du schon gesagt hast, die Frage ist hier ganz gut aufgehoben. Reizdarm ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das heißt, ganz plump gesagt, wenn man sich die Symptome, die man hat, zum Beispiel Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle, Magen- und Darmkrämpfe, nicht anders erklären kann. Also wenn man andere Dinge ausschließt, Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter und so fort, Morbus Crohn, also irgendwelche entzündlichen Erkrankungen, dann sagt man, Sie haben Reizdarm. Und manchmal passiert das leider ein bisschen zu schnell. Aber ich bin der lebende Beweis, man kann es heilen.
Okay, also dass man das heilen kann, das sind ja schon mal gute Neuigkeiten. Und ich glaube, da atmen einige bestimmt auch gerade auf, weil das auch ein sehr belastendes Thema ist.
Mega belastend.
Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Belastung sind, welche Rolle spielt denn die Psyche dabei? Also ich kann ja schon mal vorteasern, ich glaube und ich weiß, dass es eine sehr wichtige Rolle spielt, aber du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen.
Ja, total. Also die Psyche und der Darm hängen erstaunlicherweise vielleicht für die einen und weniger erstaunlicherweise für die anderen zusammen und zwar sehr eng. Das war auch bei mir so. Also was ich sagen kann, ist, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass meine Genesung vom Reizdarmsyndrom langfristig vor allem nur in Begleitung oder durch die Begleitung von Psychotherapie funktioniert hat, weil einfach man auch ganz klar aus jetzt inzwischen ja zum Glück vielen Studien weiß und auch Fallberichten weiß, dass eben da eine ganz eindeutige Korrelation herrscht zwischen Reizdarmsyndrom und der Psyche. Es gibt zum Beispiel Studien, das habe ich auch damals in meinem Buch, das Pupstabu, da geht es ja ums Reizdarmsyndrom, auch wie ich es losgeworden bin, beschrieben, dass es eben Studien gibt, sehr interessante Studien, wo man sich anschaut, bei Cholerikern oder cholerischen Menschen tritt das Reizdarmsyndrom zum Beispiel häufiger auf. Also Menschen, die sehr...
Das ist ja interessant.
Genau, die sehr unter Strom stehen, die eine sehr kurze Zündschnur haben. Also wo man sagen könnte... Stressbalance oder Resilienz ist jetzt nicht gerade gut ausgeprägt. Es gibt auch Theorien und es gibt ja auch den Fallbericht, vielleicht der berühmteste Reizdarmpatient der Geschichte war ja Hitler. Also jetzt kurzer Geschichtsexkurs vielleicht, ganz oft hat man schon über Adolf Hitler in verschiedenen Kontexten gesprochen. Er war wohl ein Reizdarmpatient. Es war damals noch nicht so beschrieben, aber ich habe das in meinem Buch auch so ein bisschen als Aufhänger genutzt, dann eben für diesen Zusammenhang, weil wenn es einen Choleriker in der Geschichte gab, die dokumentiert ist, mit Video und so, dann ja er. So. Und wurde auch behandelt, also hat er viele Medikamente bekommen, hat die Ernährung ganz komisch umgestellt und so weiter. Also was ich sagen will, es gibt eine ganz eindeutige Wechselwirkung, die leider oft, also immer noch viel zu oft eben nicht beachtet wird oder nicht ganz so.
Ja, oder auch unterschätzt, ne?
Unterschätzt wird, genau.
Also ich kenne auch, ich habe echt viele Freundinnen, die Reizdarm haben. Und die erzählen auch alle, dass das zum Beispiel jetzt in der Klausurenphase schlimmer wird oder wenn man so ein bisschen Beziehungsstress hat oder so. Also dann, das sagen die alle durch die Bank weg, dass es dann viel, viel schlimmer wird. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil die sind dann gestresst, Reizdarm wird schlimmer, die Symptome werden schlimmer und sind dann dadurch gestresst, dass die Symptome so schlecht sind. Und dann kommt man gar nicht mehr runter davon. Also ich kann das auch nur, das ist natürlich anekdotische Evidenz, aber ich kann das halt durch diese,
Genau, durch die Freundinnen einfach kannst du das eben auch so sehen. Und bei mir war es genauso. Also bei mir war eben diese Spirale ganz genauso. Und am Ende fiel es mir dann auch irgendwann schwer, weil wenn man jahrelang davon betroffen ist, fällt es einem auch irgendwie dann schwer, okay, was war jetzt zuerst? Also ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, was zuerst war. Ich glaube aber, es war zuerst eine unterbewusste psychische Belastung, die dann zum Reizdarmsyndrom geführt hat. Und das Reizdarmsyndrom hat dann aber die psychischen Symptome verstärkt und dann wurde das halt eben so eine komische Wechselwirkung. Genau ja, das, was du gesagt hast.
Das ist genau das, was ich meinte, genau. Bei dir war es ja eher so, habe ich ja eben schon gesagt, dass du stark unter Blähungen gelitten hast. Aber lass uns mal kurz auf dieses Symptom Durchfall schauen, weil da haben wir auch eine konkrete Frage von unserer Hörerin zu bekommen. Wie gefährlich ist Durchfall wirklich? Also ist es auf Dauer wirklich bedrohlich oder ist es einfach nur nervig und belastend? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt dauerhaft Durchfall hat oder oft Durchfall hat, dass man einfach viele Dinge ausscheidet, die man eigentlich behalten sollte. Aber du bist der Experte, hilf uns.
Also ab und zu Durchfall kennen wir ja alle und das ist auch nichts Gefährliches. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber natürlich auch bei kurzzeitigem Durchfall, der auch, ich sag mal, einmal im Jahr auftritt, zweimal im Jahr auftritt, ist es trotzdem so, dass man natürlich seinen Flüssigkeitshaushalt im Blick behalten muss und aber auch die Nährstoffversorgung. Deshalb gibt es ja dann auch Lösungen, zum Beispiel in der Apotheke, kann man auch selber machen, da ist da Natrium drin, Magnesium drin, die Dinge, die man typischerweise dann verliert, weil man eben vermehrt Wasser ausscheidet. Aber chronischer Durchfall muss auf jeden Fall behandelt werden. Das ist ganz wichtig. Wenn man chronisch unter Durchfall leidet, ist das etwas, das sollte man auf jeden Fall abklären lassen und behandeln lassen.
Und sich vor allem nicht dafür schämen, weil das ist was, dafür kann man nichts.
Genau. Dafür kann man nichts. Deshalb habe ich auch damals quasi mein Buch Das Pups-Tabu genannt, weil es ja immer noch irgendwie ein Tabu ist und damals auch ein Tabuthema war. 2017 war das. Hat man jetzt nicht so offen in Social Media darüber gesprochen.
Ja, voll und auch, glaube ich, mit FreundInnen noch nicht. Also ich rede mit meinen Freundinnen so offen darüber. Ja. Also das ist uns Gott sei Dank sowas von egal, weil das ist so menschlich und ich kenne so viele Leute, die Probleme mit der Verdauung haben, also sehr, sehr viele.
Ja.
Und deswegen auf jeden Fall nicht schämen und zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
Genau. Und deshalb zur Arzt oder Ärztin gehen, weil eben gerade Nährstoffversorgung und Flüssigkeitshaushalt da problematisch werden können, gerade wenn es chronisch wird und deshalb absolut abklären lassen.
Und wenn wir über Reizdarm sprechen, dann geht es ja auch oft um Darmbakterien. Mhm. Ist es auch so, wenn man jetzt oft Durchfall hat, dass man dann die gesunden, in Anführungszeichen, Darmbakterien auch ausscheidet und die fehlen einem dann?
Ja, eigentlich ist es auch so. Also erstmal ist Durchfall ja eigentlich was total Sinnvolles, weil in der ursprünglichen Form, wie das vom Körper gedacht ist, ist es so, der Körper will etwas ausscheiden, also einen potenziellen Krankheitserreger, den er identifiziert hat im Verdauungstrakt und den will er möglichst schnell loswerden. Deshalb erbricht man entweder oder hat Durchfälle. So, und dieses Ausschwemmen von potenziellen Krankheitserregern kann aber halt eben auch dazu führen, dass man Bakterien ausscheidet oder führt in jedem Fall dazu, dass man auch Bakterien ausscheidet und zwar auch im normalen Stuhlgang. Also vielleicht das auch nochmal kurz zur Einordnung. Jeder Stuhlgang enthält auch Darmbakterien. Das ist auch völlig normal. Die bilden sich auch neu. Also das ist ein lebender quasi Mikro oder Mikrokosmos in uns drin, der immer in Bewegung ist. Das ist nichts, wo man auf die Welt kommt, dann hat man einen Wert von 100 und dann mit jedem Durchfall wird der geringer, sondern in der Regel ist das alles in Balance und passt. Nur bei chronischen Durchfällen ist es eben so, dass man da auch wirklich zu viel gute Darmbakterien verlieren kann. Nicht nur negative Erreger, sondern auch die guten Darmbakterien. Und dann wird es eben auch problematisch, weil dann kann es zu einer sogenannten Dysbiose kommen, also zu dem, dass halt eben das Verhältnis zwischen guten Darmbakterien und den restlichen Bewohnern im Darm einfach gestört ist.
Ist das das Gegenteil von Symbiose?
Ja, genau. Genau, okay. Gut.
Ja, genau. Ja. Okay, also chronischen Durchfall auf jeden Fall behandeln lassen. Wie sieht das denn mit den Blähungen aus? Also das hattest du ja auch extrem, in einem extremen Fall. Wie war das bei dir und vor allem, was hilft dagegen?
Was bei mir geholfen hat, also wie eben gesagt, die Kombination aus Psychotherapie, Ernährungstherapie und Darmbakterien, also Probiotikern, die habe ich dann eben auf meine Darmbesiedlung hin sozusagen zusammenstellen lassen in der Apotheke. War auch nicht ganz günstig, hat mir aber dann eben auch geholfen. Es waren so diese drei Säulen.
Ganz kurz, wie macht man das? Also man lässt den Stuhl untersuchen und dann darauf basierend...
Genau, ich habe eine Stuhluntersuchung oder mehrere Stuhluntersuchungen gemacht. Darauf basierend wird dann abgeschätzt, was einem so fehlt. Und dann wird in der Apotheke so ein Produkt zusammengestellt. Das wurde gemacht und das hat mir halt auch, wie gesagt, ganz gut geholfen, dieser Weg. Ansonsten habe ich Ernährungstherapie quasi selbst gemacht. Also ich habe damals dann Ökotrophologie studiert und habe dann über die Studieninhalte, aber auch irgendwie, was ich mir selber so angelesen habe, habe ich das dann mir zusammengelesen, weil mir halt leider wirklich nicht geholfen wurde. Es ist, also ich kann einfach nur noch drüber lachen, aber es ist eigentlich total traurig. Eigentlich am Ende eine Abwandlung der Low-FODMAP-Diät gemacht. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da verzichtet man auf fermentierbare Kohlenhydrate eine Zeit lang. Und dann habe ich halt parallel Ernährungstagebuch geführt und geschaut halt ganz objektiv, wie sind meine Symptome. Habe dann identifiziert, dass bestimmte Sachen gar nicht gut sind. Habe die alle weggelassen, habe also eine krasse Reduktionsdiät gemacht. Nicht mit dem Ziel abzunehmen, logischerweise, sondern mit dem Ziel Symptomlinderung und habe dann nach einigen Wochen nach und nach immer stückchenweise die Lebensmittel wieder reintegriert, zum Beispiel Reis, erstmal weggelassen, habe ich komischerweise immer gut vertragen, dann auf einmal nicht mehr weggelassen, dann nach 6, 7, 8 Wochen wieder in die Ernährung aufgenommen und so weiter und so fort. Und irgendwann war es dann gut, aber es war wirklich ein Prozess aus, nochmal, Kombination aus Psychotherapie, Ernährungstherapie und Darmbakterien.
Okay, also das sind ja schon einige Steps, die du da gemacht hast und das hat ja auch bestimmt seine Zeit gedauert. Aber auch an alle, die das jetzt hören und sich denken, oh mein Gott, ich bin auch davon betroffen und es ist sau belastend. Also verliert nicht die Hoffnung, es gibt einen Weg raus. Ihr müsst den Weg halt finden und das dauert eventuell, aber die gute Nachricht ist ja, dass es einen Weg gibt, dass es einem langsam besser geht.
Absolut. Und heute bin ich symptomfrei, also komplett geheilt. Ich hatte seit vielen Jahren, also eigentlich seit 2017, keine Phase mehr in meinem Leben, wo ich diese Symptome nochmal hatte.
Und auch nicht, wenn du gestresst bist?
Auch nicht, wenn ich gestresst bin. Also es hat sich grundlegend was gebessert, scheinbar. Ich bin scheinbar resilienter geworden, habe mich mit Dingen auseinandergesetzt, die ich vorher vielleicht unterbewusst hatte. Und in der Therapie und auch im Lesen von anderen Betroffenen und deren Berichten und so habe ich auch gemerkt, dass es schon stimmt, dass wenn man Dinge im wahrsten Sinne des Wortes runterschluckt, dass das einem auf den Magen und den Darm schlagen kann. Also so vielleicht absurd das jetzt klingen mag im ersten Moment, aber die Dinge, die ich so unterbewusst mit mir rumgeschleppt habe, die haben halt dann sich einen Weg rausgesucht, sozusagen. Also
ja, ist irgendwie eine schöne Metapher, also ja. So kacke das auch ist, ja. Aber ist eine schöne Metapher. Also man kennt das ja auch, wenn man irgendwie nervös ist, kriegt ja. Man Bauchschmerzen. Wenn man vor einer Klausur oder einer Präsentation kriegt man Durchfall. Nicht alle, aber ja, bei viele. Mir war es in der Uni manchmal so.
Bei mir auch. Bei mir war es eher Verstopfung dann, wenn ich Klausuren und so hatte. Konnte ich eher nicht auf Toilette. Aber ja, also hoffentlich hilft die Folge.
Wir haben auch noch eine Folge zu der FODMAP-Diät, ja. Die verlinke ich auf jeden Fall mal in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir beantworten gerne eure Fragen und freuen uns vor allem immer über euer Interesse und sind sehr überrascht, wie gut ihr alle informiert seid.
Und wollten auch nochmal, jetzt haben wir es am Ende doch eher, aber nochmal Hallo sagen auch, weil wir haben gesehen, es gibt doch viele neue Hörerinnen und Hörer. Das freut uns natürlich total und was uns auch sehr freut ist, unser Buch ist jetzt endlich veröffentlicht. Proteine. Warum brauchen wir mehr Eiweiß? Es ist draußen, es ist vollbracht. Danke nochmal an alle, die vorbestellt haben. Danke an alle, die es sich jetzt kaufen. Zur Weihnachtszeit, zum Neujahr. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt.
Und wenn ihr das Buch sucht, ihr findet den Link in den Shownotes. Und wenn ihr so lieb seid und es bestellt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Wir haben schon ein paar super nette bekommen und wir freuen uns da riesig drüber, weil es auch echt ein Haufen Arbeit war. Es hat super viel Spaß gemacht, aber natürlich wollen wir auch wissen, wie es euch gefällt. Und genau, danke für den Support.
Genau, danke für den Support. Und wenn wir jetzt hier schon im Werbeblock sind, dann halt nochmal der Hinweis, dass wir den Podcast ja wirklich gerne als so privates Projekt machen. Wir haben hier noch nie Werbung gemacht für andere Produkte, Marken etc. pp., wie man das ja, glaube ich, aus allen anderen Podcasts kennt, die man so hört. Haben wir uns auch bewusst für entschieden, weil wir eben sagen, wir wollen da sehr unabhängig bleiben in dem, was wir sagen und eben dann, wenn wir was Eigenes haben, das halt eben bewerben. Und da könnt ihr uns, ihr könnt ja auch euch vielleicht vorstellen, wir werden jetzt nicht reich von so einem Buch, wir kriegen da einen kleinen Prozentsatz von, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt uns damit sozusagen auch unterstützen, helfen, die laufenden Kosten zu decken für den Podcast, Zeit zu schaffen für die Recherche, die Vorbereitung, den Austausch mit euch und das macht uns riesen Spaß.
Wir hoffen euch auch.
Wir hoffen euch auch. Wir hoffen, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Und
wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.